Herzlich willkommen zur vierten Vorlesung Internationaler Handel 2. In der letzten Woche haben wir uns das strukturelle Gravitationsmodell näher angeschaut, das bilaterales Handelsvolumen als Funktion von exogenen und endogenen Modellvariablen erklärt. Und diese exogenen Modellvariablen waren da die Marktgrößen des exportierenden und des importierenden Landes sowie bilaterale Handelskosten. Und die wichtigen endogenen Modellvariablen, die da rauskamen, waren die sogenannten multilateralen Handelskosten und multilaterale Resistenzterme. Diese letzten waren auch der wichtige Unterschied zur naiven Gravitationsgleichung, nämlich diese mikrofundierten multilateralen Resistenzterme. Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass man dieses Modell, was wir da aufgezeichnet haben, auch verallgemeinern kann. Und grundsätzlich lässt sich feststellen, dass es eine Vielzahl von Mikrofundierungen gibt, die diese strukturelle Gravitation generieren. In dieser Woche schauen wir uns unterschiedliche Schätzverfahren für die strukturelle Gravitation an. Und zwar schauen wir uns an iterative Methoden, relative bzw. normalisierte Handelsströme, also Schätzungen mit relativen und normalisierten Handelsströmen und Schätzungen mit fixen Effekten. Danach gehen wir dann auf bestimmte Herausforderungen bei der Schätzung von Handelsströmen ein, beziehungsweise bei der Schätzung von Handelsbarrieren ein. Und zwar gehen wir ein auf unbeobachtbare Charakteristika sowie auf Nullen und das ökonometrische Problem der Heteroskedastizität. Zuerst möchte ich aber einmal allgemeiner über diese Koeffizienten reden, über diese Gravity-Koeffizienten, um einmal zu schauen, was bedeuten die eigentlich, wie interpretieren wir die eigentlich, und das ist natürlich wichtig, um nachher dann über die Schätzung selbst reden zu können. Wir sehen hier eine Übersicht über die geschätzten Koeffizienten von Standard-Gravity-Variablen. Die Tabelle kommt aus einer Meta-Analyse von Head und Mayer 2014 und zeigt die Koeffizienten für beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt des Sender- und Empfängerlandes, die bilaterale Distanz, ob sie eine gemeinsame Grenze haben, gemeinsame Sprache, gemeinsame Historie, sowie für ein paar klassische Handelskostenvariablen. Also in der linken Spalte sehen Sie die jeweilige Variable, in der rechten Breitenspalte auf der linken Seite die für alle Schätzungen und auf der ganz rechts dann für lediglich Schätzungen mit struktureller Gravitation. Was man deutlich sieht, ist, dass es eine große Variation, erstaunlich große Variation in den Koeffizienten gibt, sowohl innerhalb der Structural Gravity Schätzung als auch natürlich im Vergleich zu allen anderen Gravity-Schätzungen. Also die Standardabweichung, das ist die vierte kleine Spalte von links und die zweite kleine Spalte von rechts für Structural Gravity, zeigt, wie sehr doch die Variation ist auch innerhalb dieser Kategorien. Das heißt, heute werden wir uns anschauen, woher kommen diese Variationen, und das hängt vielfach damit zusammen, dass man die Gravitationsgleichung unterschiedlich schätzen kann, was dann zu auch leicht unterschiedlichen Ergebnissen führt. Grundsätzlich natürlich ist das Gesamtbild immer recht ähnlich. Noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Vorlesung. Da werden wir uns diese letzte Zeile mit dem Home-Koeffizienten näher anschauen. Da gibt es das sogenannte Border Puzzle of International Trade, also das Grenzpuzzle, was sich damit beschäftigt oder fragt, warum der Effekt von Grenzen auf bilateralen Handel immer noch so groß ist. Also warum handeln Länder so viel mit sich selbst im Vergleich zu anderen Ländern? Aber dazu mehr in der kommenden Woche. Fragen wir uns aber erst einmal, wie man überhaupt diese geschätzten Koeffizienten zu interpretieren hat. Also wir nehmen jetzt einmal eine vereinfachte Schätzgleichung für das Gravitationsmodell an, was den Logarithmus des bilateralen Handels, also Log von XIJ, in Relation setzt zu, sagen wir mal, Variablen, die Charakteristika des exportierenden und des importierenden Landes beschreibt. Und dann, aber darauf fokussieren wir uns jetzt, den Distanzkoeffizient, das heißt Beta-Distanz, der geschätzt wird auf die logarithmische Distanz zwischen die beiden, zwischen den beiden Ländern. Dann den FTA-Koeffizienten, also Beta-FTA, mit einer Indikatorvariable für ein FTA, also für ein Freihandelsabkommen zwischen Land I und Land J. Sowie Beta-Zoll, und das ist die Elastizität des Handels auf Zollveränderungen. Bei Zöllen geht man immer davon aus, dass das eine 1:1-Übersetzung in den Preis ist, ja, also ein Zoll von 1% erhöht den Preis im importierenden Land um 1%. Das heißt, dieses Beta-Zoll, das ist häufig relativ wichtig, weil das die direkte Preiselastizität des Handels bezeichnet. Beziehungsweise das Beta-Zoll ist dann dementsprechend auch gleich 1 minus Sigma, also 1 minus der Substitutionselastizität. Wie also interpretiert man jetzt diese geschätzten Koeffizienten? Und fangen wir mit der ersten an. Also wie ist der Handelsvolumeneffekt einer kontinuierlichen Variable wie der bilateralen Distanz? Und zwar ist das geschätzte Beta ja eine Elastizität, weil auf der linken Seite etwas Logarithmiertes steht und auf der rechten Seite steht etwas Logarithmiertes, das heißt log-log, und damit ist es eine Elastizität. Das heißt, eine 1%ige Änderung der geschätzten Variable führt zu einer beta-prozentigen Änderung im Handel. Ein Beispiel für einen Distanzkoeffizienten, geschätzten Distanzkoeffizienten von minus 1, eine 10% größere Distanz führt zu 10% weniger Handel. Wie sieht das bei einer Indikatorvariable aus? Also beispielsweise ein Freihandelsabkommen, ja oder nein? Auf der linken Seite steht weiterhin der logarithmierte Handel. Auf der rechten Seite ist es ein 0 oder 1. Und damit führt die Änderung der Indikatorvariable zu einer e hoch Beta minus 1 prozentigen Änderung im Handel. Ja, also Beispiel für Beta für ein Freihandelsabkommen von 0,76. Ein Freihandelsabkommen führt dann zu 114% mehr Handel. Also e hoch 0,76 minus 1 mal 100, das sind 114. Man kann auch diesen Effekt als Zolläquivalent berechnen. Und zwar dann ist eine Änderung der Indikatorvariable ein e hoch Beta dieser Indikatorvariable geteilt durch das Beta des Zolls, minus 1 mal 100%iger Zoll. Ein Beispiel wieder am gleichen geschätzten Koeffizienten für ein Freihandelsabkommen von 0,76 und sagen wir einem geschätzten Sigma von 5, dann entspricht das Zolläquivalent des Abschließens eines Freihandelsabkommens einer 17,3%igen Zollsenkung. Kommen wir jetzt dazu, wie man eigentlich so eine Gravitationsgleichung schätzt. Da gibt es unterschiedliche Schätzverfahren, die sich über die Zeit gewandelt haben, durch technische Innovation, durch gute Ideen von Forschern, wie man das vernünftig schätzen kann. Noch einmal ein kurzer Rückblick. Wie sieht eigentlich diese strukturelle Gravitationsgleichung aus, die wir jetzt schätzen wollen? Also wir haben das strukturelle Gravitationsmodell, was den bilateralen Handel zerlegt in diese unterschiedlichen Komponenten. Die wirtschaftliche Größe des exportierenden und des importierenden Landes, das sind die YI und EEJ, die wiederum geteilt werden durch die sogenannten multilateralen Resistenzterme, einmal den einwärtigen und den auswärtigen und die bilaterale Resistanz, dieses FiIJ. Die multilateralen Resistenztherme sind nicht direkt beobachtbare, nicht lineare Funktionen von den exogenen Variablen, also von YI, von EJ und von FiIJ. Eine erste Methode, das zu schätzen, ist eine sogenannte iterative Schätzung. Und zwar kommt die von Anderson und von Winkup 2002, die auch diese Idee der multilateralen Resistenztherme geprägt haben. Und zwar ist ja die Idee, dass man zur Identifizierung von diesen multilateralen Resistenztermen, dem Omega I und dem Groß Phi J, startet man mit man setzt sie einfach gleich 1 beide und packt sie so in eine normale lineare Schätzgleichung rein, schätzt die neuen Werte, schätzt ein Phi J damit, also man schätzt die bilateralen Handelskosten und berechnet dann neue Werte für diese Groß Omega I und Groß Phi J Variablen. Wie man die berechnet, das wissen wir. Das sind ja die Summen über die gewichteten bilateralen Resistanzen. Richtig? Das sind diese Summen, die quasi das jeweilige exportierende oder importierende Land in dem gesamten Handelsnetzwerk charakterisieren. Wenn man dann also diese neuen multilateralen Resistenzterme hat, schätzt man die Gleichung einfach nochmal, aber jetzt mit eben diesen eingesetzten multilateralen Resistanztermen und schätzt erneut das Phi i j und dann berechnet man wiederum neue multilaterale Resistanzen und so weiter. Ja? Das heißt, man iteriert sich da fort, bis sich die geschätzten Werte nicht mehr ändern und das sind dann die Werte im Gleichgewicht. Was ist der Vorteil dieser iterativen Schätzung? Ganz klarer Vorteil, man kann weiterhin diese handelsschaffenden Effekte von der wirtschaftlichen Größe, vom exportierenden und vom importierenden Land identifizieren. Das Kontra ist, dass es ein relativ zeitintensiver, in Anführungsstrichen, Iterationsprozess ist, weil man eben immer wieder hin und her springen muss zwischen der Berechnung dieser multilateralen Resistenztherme und der Schätzung der eigentlichen Handelskostenparameter bzw. Koeffizienten dazu. Jetzt ist zeitintensiv in Anführungsstrichen, weil es natürlich mit schnellen Computern gar nicht dennoch so lange dauert. Trotzdem ist es eine nicht ganz intuitive Herangehensweise an die Schätzung der Koeffizienten. Nächste Möglichkeit, das Modell zu schätzen, ist, indem man die Handelsströme, die man hat, in irgendeiner Art und Weise relativiert bzw. normiert. Und eine erste Idee, wie man das machen kann, ist der sogenannte Head-Rees-Index. Der kommt aus dem Papier von Head und Rees 2001 und der setzt das Produkt aus dem bilateralen Handel zwischen I und J, also Handelsstrom von I nach J, von J nach I, ins Verhältnis zu den jeweiligen internen Handelsströmen. Und wenn man das tut und die Annahme trifft, dass die bilateralen Handelskosten symmetrisch sind, sowie die Handelskosten innerhalb eines Landes auf 1 normiert sind, dann kann man diesen Head-Rees-Index generieren aus der Wurzel eben dieser Produkte und Brüche. Und das rauskommt, dass TIJ hoch 1 minus Sigma oder ein geschätztes TIJ hoch 1 minus Sigma, was man dann wiederum auf seine gesamten Gravity-Variablen regressieren kann. Wichtig hier ist aber, dass eben diese strengen, doch wirklich sehr strengen Annahmen von TIJ gleich TIJI gelten, sowie der TII, und also die internen Handelskosten und TJJ gleich 1. Was ist der Vorteil hiervon? Also Exporter- und Importeur-spezifische Variation kürzt sich raus, das heißt, man muss nicht mit diesen multilateralen Resistenztermen kämpfen. Der Nachteil ist erstens diese starken Annahmen und zweitens aber, dass eben auch intranationale Handelsdaten benötigt werden. Also man braucht Informationen darüber, wie viel beispielsweise Deutschland mit sich selbst handelt. Darüber gibt es aber keine Zollinformationen, weil der Zoll dafür nicht zuständig ist. Das heißt, man muss da auf Tricks zurückgreifen, wie zum Beispiel, indem man sich anschaut, wie viel wurde denn überhaupt produziert in einem spezifischen Land, wie viel davon haben sie exportiert und dann muss ja eigentlich die Differenz gleich dem internen Handel sein. Aber all das bedarf natürlich eines neuen Annahmenkonstrukts. Ein zweiter Ansatz, wie man mit Hilfe von normierten Handelsströmen das Gravity-Modell schätzen kann, ist der Ansatz von sogenannten oder die Verwendung von sogenannten Tetrads. Das ist eine Normalisierung mit einem Referenzexporteur und einem Referenzimporteur. Und die Idee kommt von Romales 2007 und Halak 2006. Und hier ist die Idee, dass man eben nicht mit dem Partnerland und multipliziert, beziehungsweise durch den Handel im eigenen Land dividiert, sondern dass man einen Referenzexporteur findet, mit dem man all das ins Verhältnis setzt und einen Referenzimporteur, mit dem man all das ins Verhältnis setzt. Und das heißt, man bekommt einen, gehen wir mal von aus, von einem Referenzexporteur L und einem Referenzimporteur K, dann multipliziert man den eigentlich von Interesse, den eigentlichen Handelsstrom XIJ mit dem Handelsstrom von Handelsstrom von K nach L und dividiert durch die jeweilig anderen Handelsströme, also durch XKJ und XIL. Und was bekommt man dann raus? Auch wiederum einen Term, aus dem K keinerlei Ex- und Importeurspezifische Variation mehr vorhanden ist. Was ist der Nachteil hiervon? Wir bekommen also ein Maß, was quasi im Dreieck sich befindet, getetradet muss dann eben werden auch alle Gravity-Variablen. Ja, das heißt, Distanz muss man auch genauso normieren, man muss auch normieren, wie die Freihandelsabkommen sind, je nachdem, wofür man sich gerade interessiert. Das ist natürlich ein großer Kontra, es ist auch manchmal gar nicht möglich, das zu tun mit Gravity-Variablen. Also auch hier ist es schwierig zu sagen, dass das funktioniert super. Und das letzte Problem ist, dass man sich Referenzländer aussuchen muss. Wer ist denn jetzt der Referenzexporteur und wer ist der Referenzimporteur? Und all das ist etwas arbiträr. Der dritte Ansatz, mit Hilfe von normierten Handelsströmen das Gravitätsmodell zu schätzen, ist die sogenannte, in Anführungsstrichen, Kreisnormalisierung von Kalender und Parrow 2015. Und zwar gehen die noch einen weiteren Schritt im Vergleich zum vorherigen Ansatz mit den Tetrads und multiplizieren mit den jeweiligen Handelsströmen zwischen diesen Referenzexporteuren und Referenzimporteuren. Das heißt, man bekommt diese Dreifachmultiplikation, aus der sich erheblich mehr noch rauskürzt, nämlich unter der Annahme, dass die bilateralen Handelskosten Phi I J das Produkt aus Zöllen und die hier mit 1 plus TIJ bezeichnet werden, und anderen Handelskosten ist DIJ, und unter der Annahme, dass diese anderen Handelskosten DIJ gleich DJI, also symmetrisch sind, kürzt sich dann extrem viel weg, sodass man ausschließlich mit dem Bruch auf der rechten Seite übrig bleibt, was ausschließlich in diesem Fall Zölle sind, oder im Fall von Caliano und Parrow Zölle sind. Was ist der Vorteil dieser Methode? Ein Vorteil ist, dass man sehr intelligent Asymmetrien im Protektionismus zur Identifikation nimmt, also Asymmetrien in den bilateralen Handelskosten zwischen drei Ländern. Ein Nachteil ist allerdings klar, ein Kontra ist, dass es eine sehr starke Annahme ist, dass alle außer der jetzt interessanten bilateralen Variationen, den bilateralen Zöllen, alle anderen Handelskosten symmetrisch sind. Das heißt, wir nehmen an, dass DIJ gleich DJI. Ein weiterer Nachteil ist weiter, es gibt immer noch diese arbiträre Auswahl des Referenzlandes, was auch einen Effekt auf die geschätzten Ergebnisse hat. Kommen wir nun zur dritten Methode der Schätzung, nämlich der Schätzung mit fixen Effekten. Und das ist sozusagen momentan der de facto Standard zur Schätzung des Gravitationsmodells. Und zwar ist die Idee hier, dass man sogenannte Indikatorvariablen benutzt oder sogenannte Dummy-Variablen für jedes exportierende und jedes importierende Land. Das heißt, wir beschreiben den bilateralen Handel zwischen Ländern I und J als XIJ ist gleich DI, wobei D eben ein Dummy ist, der ein Vektor ist, der entweder 1 ist, wenn es das Land I ist, und 0, wenn es das nicht ist. Das gleiche für die importierende Seite, DJ, multipliziert mit den bilateralen Handelskosten. Wie habe ich mir das jetzt konkreter vorzustellen? Also es ist eine Variable, die 1 ist, wenn zum Beispiel Deutschland das exportierende Land ist. Nur dann ist diese Variable 1, wenn es irgendein anderes exportierendes Land ist, dann ist die Variable 0. Und das gleiche hat man, also eine Variable, die 1 ist, wenn das exportierende Land Japan ist. Und immer 0 bei allen anderen Ländern. Das gleiche auf der importierenden Seite. Das heißt, wir haben eine große Anzahl von Variablen, die aber in ganz, ganz viele davon sind eben nur diese Indikatorvariablen, die 1 oder 0 sind für das jeweilige exportierende und importierende Land. Der Vorteil so eines Ansatzes, ein klarer Vorteil ist, dass man die gesamte Exporter- und Importeur-spezifische Variation damit abgreift. Das heißt, wir haben keinerlei Probleme mehr mit der theoriekonsistenten Schätzung von den multilateralen Resistenztermen. Die sind da drin, die sind ja Exporter- bzw. Importer-spezifisch. Ebenso wenig wie die wirtschaftliche Größe des exportierenden und importierenden Landes. Was ist der große Nachteil hiervon? Eben genau das Gleiche. Man absorbiert die gesamte Exporter- und Importer-spezifische Variation. Ein weiterer Nachteil ist, gegenüber anderen Schätzverfahren, ist, dass man für sogenannte Hub-Effekte ja auch kontrolliert. Es gibt einige große Häfen auf der Welt, Hongkong, Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Singapur, über die sehr, sehr viel Handel läuft und das auch nicht nur für das eigene Land. Das heißt, wenn man sich in Handelsstatistiken das anschaut, das können Sie sich mal angucken in den Daten, die wir benutzen in der Anwendung, dass Hongkong extrem viel handelt. Aber das handelt natürlich, das Hongkong, der Stadtstaat de facto, handelt ja nicht nur für sich selbst, sondern es gilt auch als, fungiert auch als Hafen für zum Beispiel das chinesische Festland, aber auch als reiner Umschlagplatz, also als sogenannter Hub. Und das heißt, mithilfe der Fixeffekte wird das damit wegkontrolliert, wie man so schön sagt. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, dass fixe Effekte häufig in vielen Anwendungen vermutlich die beste Lösung ist, um ein Gravitationsmodell zu schätzen. Jedenfalls dann, wenn man sich für bilaterale Variablen interessiert, weil Variablen auf Exporter- und Importerseite nicht mehr identifiziert werden können. Aber das heißt, möchte man nur bilaterale Variablen schätzen, den Einfluss von bilateralen Variablen auf den Handel, dann sind Fixeffekte das Mittel der Wahl. Was sind denn jetzt noch weitere Herausforderungen, mit denen man so zu kämpfen hat bei so einer Schätzung? Eine Herausforderung sind unbeobachtbare bilaterale Charakteristika und Endogenität. Das erste Problem hierbei, unbekannte und unbeobachtbare Einflussfaktoren auf den Handel. Was bedeutet das? Manchmal ist ja nicht ganz klar, dass man mit all den bilateralen Variablen, die man gerade in diese Gravitationsschätzung packt, auch tatsächlich all das abgreift, was bilateral den Einfluss den Handel wirklich beeinflusst. Das heißt, wir können relativ sicher davon ausgehen, dass Distanz einen Einfluss hat, Sprache, aber vielleicht ja auch bilaterale Migration. Auch dazu gibt es Forschung, dass wenn in einem Land viele Migranten aus einem anderen Land sind, dann handeln diese beiden Länder mehr miteinander. Es könnte aber auch etwas sein wie, sagen wir mal, ähnlicher Geschmack. Das könnte beispielsweise dazu führen, wenn man sich den Handel für Wein anschaut, dass vielleicht Frankreich und Italien entweder besonders viel oder besonders wenig handeln, weil sie entweder viel vom anderen Wein auch konsumieren oder eben gerade nur den eigenen. Ja? Also das heißt, das sind so bilaterale Einflussfaktoren, die relativ schwierig zu messen sind. Das zweite Problem ist Endogenität. Und eine Form von Endogenität, die durchaus problematisch ist hier, stellen wir uns vor, es gibt ein Freihandelsabkommen zwischen zwei Ländern, dann ist ja sehr davon auszugehen, dass das Freihandelsabkommen zwischen Ländern verhandelt wird, die viel miteinander handeln. Ja, sie wollen schon bestehenden Handel noch verstärken. Das heißt, es gibt ein Endogenitätsproblem, nämlich der viele Handel treibt die wirtschaftliche Integration mittels eines Freihandelsabkommens. Wie kann man dieser Herausforderung begegnen? Eine sehr gute Idee von Bayer und Bergstrand 2007 war, dass man diese bilateralen Variablen, sofern sie denn zeitlich über die Zeit variieren, auch mithilfe dieser Zeitdimension im Panel schätzen kann. Nämlich, dass man eine Gravitationsgleichung schätzt als den Logarithmus von x, i, j, t, Sie sehen die Zeitdimension t jetzt, mit den Dummy-Variablen, mit den Fixed-Effects für das jeweilige Land, aber jetzt mit den Fixed-Effects für das jeweilige Land zu einer bestimmten Zeit, also d, i, t, d, j, t und, das ist das Wichtige, das ist die Innovation aus dieser Studie, auch mit einem bilateralen Fixed-Effect, also mit einem d, i, j und dann die Zeitvarianten, Variablen, für die man sich tatsächlich interessiert, wie beispielsweise in deren Fall ein Freihandelsabkommen. Was macht dieser bilaterale Fixed-Effekt? Er schluckt geradezu zeitinvariante Variablen, wie beispielsweise Distanz und Sprache. Das heißt, Distanz und Sprache bleibt gleich über die Zeit, damit ist es komplett kollinear zu einem Vektor, der immer 1 ist für ein bestimmtes Länderpaar. Und somit kann beispielsweise Distanz nicht mehr identifiziert werden in so einem Modell. Der Vorteil ist aber, dass natürlich auch nicht messbare oder Variablen, die man schlicht vergessen hat, die zeitinvariant sind, auch damit absorbiert werden. Das heißt, diese genannten Punkte wie bilaterale Migration oder idiosynkratische Geschmäcker, all sowas kann und wird dadurch absorbiert. Eine weitere Herausforderung in der Schätzung von Gravitationsmodellen sind Nullen. Nullen also der Zustand, wenn zwei Länder nicht miteinander handeln. Und der Anteil der Länderpaare, die nicht handeln, auch heute noch, ist extrem groß. Auf der Grafik sehen wir, wie sich dieser Anteil entwickelt hat. 1950 haben 70% aller Länderpaare nicht gehandelt. Und auch heute, also die Grafik geht jetzt nur bis 2006, aber auch bis heute sind es ungefähr 25-30% aller Länderpaare, die nicht miteinander handeln. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass die Zahl noch so groß ist, aber wenn man sich jetzt beispielsweise zwei kleine Inselstaaten oder zwei Kleinststaaten anschaut, ich halte es für durchaus plausibel, dass Monaco nicht mit Fidschi beispielsweise handelt. Ja, aber es sind immer noch 25% aller Länderpaare weltweit, die nicht miteinander handeln. Jedenfalls sagt das die Außenhandelsstatistik. Was kann hier für der Grund sein? Ich habe es gerade schon gesagt, also es könnten prohibitive Handelskosten sein, was dazu führt, dass tatsächlich irgendein Land nicht mit einem anderen Land handelt. Also es gibt keinen Grund vielleicht für jemanden aus Monaco oder aus San Marino mit jemandem aus Fidschi oder Samoa zu handeln. Das heißt, die Handelskosten sind so hoch, dass man gar nicht zu einem Geschäft kommt. Es kann aber auch sein, dass es schlicht ein Fehler ist in den Daten. Also das Erste zu nennen hier sind Messuntergrenzen. Das heißt, es wird vielleicht gar nicht aufgezeichnet, wenn gehandelt wird unter einem Wert von 1.000 oder 10.000 Euro. Und das ist durchaus denkbar, dass das häufig der Fall ist. Zum Beispiel innerhalb der EU gibt es eine sogenannte Messuntergrenze für bilateralen Handel. Das heißt, innerhalb der EU, innerhalb des Binnenmarktes, wird häufig gar nicht aufgezeichnet, wie viel zwischen EU-Ländern verkauft wird. Gleichzeitig gibt es Zolluntergrenzen auch für andere Güter. Sie kennen das vielleicht selbst, wenn man irgendwo im Urlaub ist, kauft man dort etwas, bringt es mit nach Hause. Also was muss man bis zu einem bestimmten Eurobetrag nicht versteuern, nicht verzollen. Und damit wird es eben auch nicht aufgezeichnet. Und selbst obwohl Sie etwas gekauft haben in einem anderen Land, was de facto also ein Export des anderen Landes in das Heimatland ist, wird das nicht aufgezeichnet. Zweiter Punkt könnte sein, dass es zu Rundungsfehlern kommt. Vielleicht sind es kleine Beträge, die dann aber abgerundet werden auf Null. Das könnte natürlich passieren. Oder es können auch natürlich schlicht fehlende Daten sein. Häufig, gerade in Entwicklungsländern, gibt es immer noch große Probleme mit dem Aufzeichnen von Statistiken oder auch mit dem Bereitstellen von Statistiken zu diesen internationalen Datenbanken. Das heißt, manchmal sind es auch einfach fehlende Daten, obwohl dort Handel stattgefunden hat. Wir haben jetzt gerade nur über aggregierte Daten gesprochen, aber das heißt über den totalen Handel, den absoluten Handel zwischen zwei Ländern. Gleichzeitig ist es natürlich klar, dass wenn man diesen Handel disaggregiert, wenn man sich beispielsweise Produkthandel anschaut oder Handel zwischen Firmen, dass es dann viel, viel mehr noch Nullen gibt. Also nicht jedes Land handelt mit jedem anderen Land bestimmte Sorten Käse oder Fahrräder. Und gleichzeitig handelt nicht jede Firma mit jeder anderen Firma auf der Welt. Das heißt, das Problem von Nullen kommt selbst auf aggregierter Ebene zustande, aber es ist natürlich erheblich problematischer und erheblich häufiger auf disaggregierter Ebene. Jetzt haben Nullen aber das Problem, dass sie bei einer OLS-Schätzung, bei einer log-linearisierten OLS-Schätzung, ignoriert werden. Der Logarithmus von Null geht gegen Minus unendlich. Das heißt, wir können nicht mit Nullen schätzen in unserer normalen OLS-Schätzung, wie wir sie bisher gemacht haben. Was ist hier ein Lösungsansatz? Ein Lösungsansatz ist, dass wir abweichen, weggehen von einer Schätzung mit OLS hin zu einer Schätzung in multiplikativer Form mittels des GLMs, des Generalized Linear Models. Und eine weitere Herausforderung ist Heteroskedastizität. Das heißt, eine Annahmeverletzung des normalen linearen Modells. Schauen wir uns nochmal die Schätzgleichung für das Gravitationsmodell an. Das heißt, x, y ist gleich, wenn man das multiplikativ aufschreibt, normalerweise e hoch und dann die fixen Effekte für den Exporter, für den Importer und dann das Bilaterale, was einen eigentlich interessiert. Das heißt, man kann das in reduzierter Form aufschreiben als xij ist gleich e hoch zij, ein Vektor zij, mal zeta, also dem Vektor der Koeffizienten, plus dann einem Fehlerterm Epsilon EEI. Wenn man das loglinearisiert, dann haben wir das, was wir bisher gemacht haben, nämlich der Logarithmus aus XIJ ist gleich diesem Vektor ZIJ mal Zeta plus einem Fehlerterm, der jetzt aber eben dann auch umgeformt sein muss, nämlich dem Logarithmus aus diesem Eta IJ, wo das Eta 1 plus Epsilon durch E hoch ZIJ mal Zeta ist. Und das kann man mit OLS schätzen, aber streng genommen nur unter zwei Bedingungen, nämlich erstens, falls der Logarithmus XIJ tatsächlich existiert, also falls XIJ größer 0 ist, das wird benötigt, und falls der Erwartungswert aus der Fehlerterm-Variable, also aus log eta ij, unabhängig ist von dem Vektor zij. Das heißt, wenn wir Homoskedastie haben. Man kann das aber auch sich eigentlich überlegen, das ist sehr gut möglich, dass das nicht der Fall ist, dass wir tatsächlich in Handelsdaten Heteroskedastie haben. Das heißt, dass wir eine Alternative brauchen und die Alternative ist es, wieder das eigentlich multiplikativ zu schätzen, weil es ist ja ein eigentlich multiplikatives Modell und dieses Problem entsteht vor allem dadurch, dass wir ein multiplikatives Modell loglinearisieren. Das heißt, wenn wir es multiplikativ schätzen mit einem GLM, dann ist auch das Problem der Heteroskedastie nicht mehr da. Und was bedeutet das jetzt eigentlich, die Schätzung mit GLM? Der de facto Standard ist eine Schätzung mit einem Poisson Pseudo Maximum Likelihood oder auch kurz PPML das zu schätzen. In den letzten Jahren ist auch hier die Schätzung mit, oder in den letzten Monaten kann man fast sagen, die Schätzung mit fixen Effekten kein Problem mehr. Auch die hohe Dimensionalität von fixen Effekten, also viele Länder, vielleicht auch über viele Zeitperioden oder sogar mit Firmen und auf Produktebene, das ist kein Problem mehr. In R gibt es da unterschiedliche Pakete, GLM, HDFE, daran habe ich mitgearbeitet. Oder das Alpaca-Paket, ein hervorragendes Paket, was von Amrei Stammern, die auch hier an der HHU ist, geschrieben wurde. Das heißt, all das kann man rein technisch inzwischen lösen. Und das Tolle bei Poisson ist, dass das sehr, sehr ansprechende bei Poisson ist, dass die Poisson, die geschätzten Poisson-fixen Effekte tatsächlich auch eine strukturelle Interpretation haben im Vergleich zu anderen fixen Effekten, nämlich die sehen exakt so aus wie multilaterale Resistenztherme. Das heißt, diese Poisson-Schätzung scheint sich besonders für die Schätzung von strukturellen Gravitationsmodellen zu eignen. Woran kann man das sehen? Wenn wir uns eine kleine Monte-Carlo-Simulation bauen, Monte-Carlo heißt, also wir produzieren Daten, wir wissen, wie die Daten aussehen und dann schätzen wir nachher, was rauskommt. Wir wissen ja, dadurch, dass wir die Daten produziert haben, was auch nachher rauskommen sollte. Und wenn das eine Abweichung ist, dann kann man damit sozusagen die Verzerrung, den Bias bestimmen. Also, der datengenerierende Prozess hier, ganz einfach, ist gegeben durch XI, also wir abstrahieren hier sogar von der bilateralen Komponente. XI ist gleich minus 1 mal log Distanz von I, also einfach eine kontinuierliche Variable, die wir Distanz nennen hier, plus 0,5 mal einer Indikatorvariable FTA plus dem Produkt aus einer standardnormal verteilten Fehlerterm multipliziert mit einem Faktor und das generiert sozusagen die Heteroskedastizität, nämlich dass wir annehmen, dass dass es ein Verhältnis zwischen dem arithmetischen Mittel und der Varianz Sigma I gibt, was konstant ist. Und das wiederum heißt, also wir generieren hier, es ist ein Poisson-Prozess am Ende. Diese Daten generiert, wir wissen, wie die Daten eigentlich aussehen. Wenn wir jetzt darauf schätzen, das zeigt diese Grafik hier, was passiert mit den Koeffizienten, das ist hier die Grafik für den Distanzkoeffizienten. Bei Heteroskedastie produziert der Poisson-Schätzer tatsächlich immer exakt das, was er tun soll. Also, wir hatten eine Distanzelastizität von minus 1 angenommen, wie man hier sieht, egal bei welcher Samplegröße, der Poisson-Schätzer findet immer den richtigen Koeffizienten von minus 1. Man kann auch andere Verteilungsannahmen treffen, zum Beispiel Gamma, was sehr verwandt ist von Poisson, aber da sieht der Schätzer also nicht ganz so gut aus. Auch ziemlich gut, aber nicht ganz so gut. Der Vergleich ist allerdings natürlich eigentlich zu OLS. Und hier sieht man, dass OLS, also im Falle von Heteroske, dass sie extrem verzerrt ist, also eine viel, viel größere Distanzelastizität schätzt, nämlich von ungefähr minus 1,4 ungefähr, im Vergleich zur wahren Elastizität, die wir in diesem Fall kennen, weil wir die Daten selbst generiert haben, von minus 1. Also OLS ist bei Heteroskedastie extrem verzerrt, Poisson ist nicht verzerrt und liefert die richtigen Ergebnisse. Vergleichen wir das jetzt mal in einer richtigen Anwendung. Sie werden auch in der Anwendung dieser Vorlesung auf der Webseite die gleiche Anwendung auch noch einmal durchspielen. Und zwar vergleichen wir hier vier verschiedene Schätzansätze. Einmal OLS ohne multilaterale Resistenztherme, das heißt also eine naive Gravitationsschätzung. Zweitens OLS mit fixen Exporteur- und Importeur-spezifischen Effekten. Das heißt, man fängt damit schon einen Großteil der Variation auf. Das ist theoriekonsistente Schätzung. Aber wir haben immer noch möglicherweise unbeobachtete bilaterale Charakteristika, die wir nicht auffangen. Das tun wir in der dritten Schätzung, nämlich das ist OLS mit fixen Exporteur-, Importeur- und bilateralen Effekten. Das heißt, hier haben wir dieses Problem nochmal behoben. Das heißt, alles, was exporterspezifisch ist, wird rausgefischt. Alles, was importerspezifisch ist, wird absorbiert. Und auch alles, was bilateral zeitinvariant ist, wird absorbiert von den Fixed-Effekten. Das heißt, das Einzige, was man noch identifizieren kann, sind Koeffizienten von Variablen, die über die Zeit variieren, wie beispielsweise das Abschließen eines Freihandelsabkommens. Und die vierte Schätzung ist dann so ganz ähnlich, nur eben weggehend von OLS, nämlich hin zu einer Poisson-Schätzung, zu einem PPML-Schätzer, mit den gleichen bilateralen Fixeffekten und Exporter- und Importer-spezifischen Fixeffekten. Das heißt, diese letzte Schätzung ist das, was momentan so der de facto Standard in der Forschung ist. Also ein nicht-linearer Schätzer, ein Generalized Linear Model mit einer Poisson-Verteilung und den jeweiligen fixen Effekten für Exporteur, Importeur und Bilateralen. Was sieht man also? Man sieht also erstmal, was man viel, viel weniger schätzen kann bei den unterschiedlichen Schätzmethoden. Je mehr Fixed Effects hier drin sind, desto weniger Variation bleibt natürlich übrig, die man nutzen kann, um Koeffizienten zu schätzen. Was aber uns jetzt in diesem Moment erstmal interessiert, ist, wie sich die Koeffizienten, die man schätzt, noch verändert. Das heißt, wenn man sich den anschaut, den Schritt von OLS, von einer OLS-Schätzung für ein Freihandelsabkommen von 0,56, der verändert sich doch sehr, sehr, sehr stark hin zu fast einer Halbierung, wenn man es so schätzt, wie man es heutzutage normalerweise schätzen würde, nämlich mit PPML bleibt dieser geschätzte Koeffizient bei nur noch ungefähr 0,3. Noch viel größer ist der Effekt für eine gemeinsame Währung. Der ist in einer naiven Schätzung noch sehr, sehr groß. Da gibt es auch eine Forschung zu. Durchaus prominent war die von Rose ein Papier, was davon ausgeht, dass der Effekt von gemeinsamen Währungen riesig groß ist. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie der Effekt eigentlich ist, wenn man es vernünftig schätzt, vernünftig im Sinne von PPML-Schätzung mit fixen Effekten, dann wird der Einfluss von gemeinsamen Währungen auf bilateralen Handel sehr, sehr klein. Statistisch immer noch signifikant positiv, aber sehr, sehr klein. Das ist so ein bisschen ein Rätsel in der Forschung weiterhin und eins von den Rätseln, die sozusagen momentan auch viel Beachtung finden. Und in der kommenden Woche schauen wir uns auch ein paar dieser Rätsel an. Also, aber um einmal abzuschließen, die richtige Schätzmethode oder momentan geläufige Schätzmethode mit PPML führt schon zu deutlich anderen Ergebnissen, als wenn man eine Gravitationsgleichung schätzt auf naive Weise oder mit einem OLS-System mit fixen Effekten. Fassen wir einmal zusammen, was wir heute in dieser Vorlesung gemacht haben. Zuerst haben wir uns angeschaut, wie interpretiert man eigentlich diese Gravity-Koeffizienten. Dann haben wir uns angeschaut, wie man vernünftig Gravitationsmodelle schätzen kann und schätzen sollte. Wir haben darauf uns fokussiert, wenn die Variable, die einen interessiert, bilateral sind und dann zum Ergebnis kommen, dass also eine PPML-Schätzung, also eine Poisson-Schätzung mit Exporteur, Importeur und bilateralen Fixeffekt momentan der de facto Standard ist. Und das hat sich auch dann zum Schluss herauskristallisiert, dass also die Ergebnisse doch relativ anders sind, je nachdem, wie man es schätzt. Und dass die Standardschätzung mit einer Poisson-Schätzung zu häufig erheblich niedrigerem Einfluss von Variablen wie Freihandelsabkommen oder gemeinsame Währung auf internationalen Handel führen. So viel für diese Woche. In der kommenden Woche schauen wir uns an, also was für Puzzles es in der Forschung rund um das Gravitationsmodell gibt. Und zwei Puzzles schauen wir uns da näher an, nämlich einmal das sogenannte Distanzpuzzle und zum zweiten schauen wir uns an das Border Puzzle of International Trade. So viel also für heute. In der Anwendung schauen Sie sich noch einmal die Unterschiede zwischen den Schätzern an und werden auch dort sehen, wie man mit Handelsdaten und diesen unterschiedlichen Schätzern arbeiten kann.